Liebe Leute, Episode, keine Ahnung, mein Zauberlehrling, nein, Senior Social Media Manager, Steven Spielberg ist nicht hier. Willkommen, lieber Fabio Wiedmer, Masters of Dirt Hangouts. Ist ein Zeitl her, ich war jetzt einige Zeit in Saudi. Wir sitzen hier im MOD Backyard in Frankreich und ich habe ihn ein bisschen ausgetrickst, den lieben Fabio. Ich habe gesagt, komm vorbei, arbeite mal ein bisschen, machen wir einen Podcast, habe ich so ein bisschen im Husten gesagt am Telefon. Und jetzt ist es soweit. Mass of Dirt Hangout, vielleicht kurz zur Erklärung für alle, die es nicht wissen. Mass of Dirt, die Freestyle-Shows, bis Covid kam, sehr erfolgreich auf der ganzen Welt unterwegs, inklusive Fabio mit Wahnsinns-Show-Einlagen. Und wir wollen mit Mass of Dirt Hangouts einfach ganz entspannt mit Leuten reden. Immer ich der Host, Georgie Fechter, Gründer von Mass of Dirt. Mit Leuten hinter den Kulissen, auf der Bühne, rund und bei MOD dabei. Und jetzt ist er hier, das Alpenrohr. Und ich bin immer so happy, wenn ich dich sehe.
Danke, ich bin auch happy, wenn ich dich sehe.
Einfach ein durch und durch guter Mensch. Deswegen liebe ich es auch so, mit dir zu arbeiten, weil du im Gegensatz zu anderen YouTubern, die nur rumbrüllen, ohne Artikel sprechen und irgendwie ganze Generationen verziehen, wirklich am Boden geblieben bist, ganz entgegen vielen Kommentaren, aber dazu kommen wir später noch. Wie geht's dir, Fabio?
Ja, servus mal an alle, die den Podcast hören. Gefreut bin, mit dir da zu sitzen im schönen Frankreich, Georgie. Mir geht's soweit gut, danke. Also jetzt ein bisschen, meistens haben wir es wahrscheinlich eh mitgekriegt, ziemliches Verletzungspech gehabt jetzt über das letzte Jahr oder über die letzten Monate. Und zweite Verletzung auf die erste gefolgt und dann war es ein bisschen eine zache Zeit, vor allem wieder, sagen wir mal, alles aufzubauen, die ganze Warterei und einfach die ganzen Reha-Stunden, Physio-Stunden, was man da alles so investiert in das Ganze. Das war auf jeden Fall ein bisschen zach, aber jetzt mittlerweile geht es echt wieder gut bergauf. Der Schulter geht es wieder gut, der Fuß schaut auch wieder ganz gut aus. Ich mache verdammt viel dafür, dass es wieder so wird, aber braucht halt alles ein bisschen seine Zeit und ist halt, sagen wir, für jemanden wie für mich, der so gern auf dem Radl oder dich schon so gern Videos halt filmt, schon beschissen teilweise, aber ja. Da muss man irgendwie durch.
Wir haben vorhin eh schon gesagt, everything happens for a reason, klingt da schon fast ein bisschen weit hergeholt, aber positiv bleiben, you'll be back, even stronger. Was ist denn eigentlich passiert? Also beim ersten Mal war dieser, sieht man glaube ich in Life of Fabs, das ist deine neue, was ist Life of Fabs genau, für die, die es nicht kennen?
Genau, Life of Fabs, grundsätzlich würde ich es jetzt als zur Serie einstufen, in der ich einfach so ein bisschen, sagen wir mal, einen Blick hinter die Kulissen von meinem Leben so gebe, was bei mir so alles abgeht, wirklich von den ganzen filmerischen Sachen, die wir so machen, bis hin zu einer Party machen. Wir waren Klippenspringen in Frankreich. Wir haben ganz viel so Behind-the-Scenes-Einblicke halt gezeigt. Und da waren wir letztes Jahr im November unterwegs in Frankreich und wollten ein Video für X-Games shooten, weil ich eben da, sagen wir mal, eingeladen worden bin. Die haben das X-Games Real MTB, heißt die Serie. Das ist quasi Video-Contest von X-Games.
Entschuldigung. Prost in diesem Sinne.
Ja, Prost. Wir sitzen da ganz gemütlich mit dem
Bier. Kaltgetränk.
Ja, der Kaltgetränk. und wollen da eben ein Video filmen. Richtig, richtig coole Idee haben wir gehabt. Geisteskranke Sachen, die ihr eigentlich machen wollt. Und dann eigentlich zwei Tage, bevor wir zu shooten starten wollten, weil wir haben davor den ganzen Location-Check und alles schon gemacht, war ich auf der Motocrossen unterwegs, wollen wir einfach ein bisschen darauf vorbereiten, auf so größere Sprünge, einfach das Feeling, das kann man von der Motocross ganz gut überleiten zum Biken. Und dann habe ich einen Sprung 30, 40 Mal hintereinander gemacht, so einen leichten Turn, einen Whip probiert, den habe ich davon noch nie probiert. Und dann hat es mir bei einem Sprung, bin ich irgendwie auf die Vorderbremse gekommen und dann war das Bike halt schief und wenn die Rotation, also die Kräfte vom Vorderrad das stoppen, dann kriegst du irgendwie, also für mich zumindest, dann kriegt man das Motorrad nicht mehr irgendwie gerade. Da musst du halt abspringen und dann hat das halt in einen Crash geendet. Und dann war, dann war echt mein Fuß ziemlich im Arsch. Ich meine, ich war dann in Frankreich im Krankenhaus, die meinten, es schaut nicht so schlimm aus, ich brauche keine OP. Und dann war ich in Österreich und in Deutschland bei unterschiedlichen Ärzten und die meinten halt, dass echt, ja, dass es richtig beschissene Verletzung war oder ist, weil eben, sagen wir mal, der Fuß, das untere Sprunggelenk, komplett zertrümmert war. Scheiße. Was halt in dem Fall echt scheiße war. Und es hat dann wirklich ewig gedauert, bis ich wieder, sagen wir mal, bis ich wieder normal gehen. Naja, gut, normal gehen ist relativ, aber also schmerzfrei gehen war bei mir bis vor, würde ich jetzt mal sagen, bis vor 3-4 Wochen eigentlich nie möglich. Und habe mir da halt quasi immer so ein bisschen Step by Step vorgekämpft und dann am Anfang war es halt brutal schwierig, weil wenn du so eine Verletzung hast, du weißt ja gar nicht, wie damit umzugehen. Und dann machst du in der Reha, dann gehst du halt die ganze Zeit in Schmerz rein, weil du denkst, ja, du musst halt, sagen wir, schon was machen, damit es vorangeht. Und dann geht es aber wieder nach hinten los und dann schmeißt du wieder Steps nach hinten. Und es war dann voll schwer, das herauszufinden. Und dann war es eigentlich wieder so gut, dass ich wieder halbwegs auf dem Radl drauf war. Wir haben schon wieder ein bisschen was gefilmt. Das ist ja schon wieder halbwegs gut gegangen. Am Abend natürlich immer wieder recht viel Schmerzen im Fuß und so gehabt. Und dann wollte ich einfach mit einem Kollegen bei uns hinterm Haus in Innsbruck was filmen gehen bei den Trails. Und dann eigentlich wirklich so eine Runde, ich fahre jeden Tag auf dem Radl, so ein Trail. Ich meine, da geht es schon relativ schnell, eben, weil ich eben jeden Tag fahre, bin ich da recht sicher unterwegs normalerweise. Und dann irgendwie schief abgesprungen, gegen einen Baum hin. Das Video kann man sich hier auf Instagram anschauen.
Hast du es gepostet? Ich war mir nicht
ja,
sicher,
genau, genau, als Reel, ja, wo ich da so gegen den Baum springe und dann ja, zerreißt es mir da recht stark.
Und dann bin ich eben gleich gewusst, also wie war das Feeling? Du warst total entspannt, oder? Hast du überhaupt nicht damit gerechnet, dass sowas jetzt passiert, nehme ich an?
Nein, überhaupt nicht. Wir sind auf eine ganz lockere Runde gefahren und wir wollen halt ein paar Instagram-Clips für die Story gerade mitfilmen. Sind dann die Strecke einmal runtergefahren, war alles cool, dann rauf und dann habe ich gemeint, Alex, kannst du kurz mal runterstehen, kannst kurz mal filmen. Dann hält er drauf beim ersten Sprung und dann komplett in der Luft, habe ich schon gemerkt, fuck, jetzt springe ich da komplett gegen den Baum. Es war echt ziemlich surreal, weil es war halt am Anfang, es war jetzt kein Fehler oder so, den ich jetzt gemerkt habe vor dem Absprung oder so. Das war, sagen wir, das komische bisschen, dass ich da wirklich eigentlich direkt auf den Baum halt drauf zugesteuert bin, ohne davor einen Fehler irgendwie gemacht zu haben. Das war ein bisschen ziemlich komische Fehleinschätzung.
Und bist mit dem Pedal hängen geblieben, oder?
Ja, genau. Ich bin
dann, mit dem Fuß demnach.
Genau, mit dem Fuß halt direkt im Baum rein. Und da habe ich dann schon eigentlich quasi während dem Aufprall eigentlich gemerkt, fuck, das ist bestimmt echt richtig scheiße jetzt für den Fuß, vor allem weil halt immer, sagen wir nur nicht, würde ich jetzt sagen, 100% ausgeheilt war. Und dann kam halt noch dazu, dass mich quasi so weggeschleudert hat und voll auf die Schulter drauf und dann halt aufgestanden, auf die Schulter gegriffen und dann ist er schon quasi, das Schlüsselbein hat sich richtig abgehoben von der Schulter, ist dann so 2-3 Zentimeter drüber gestanden. Und dann habe ich schon gewusst, also da hat es auf jeden Fall irgendwas in der Schulter. Da haben wir zuerst gedacht, das Schlüsselbein, mein Schlüsselbein wäre eh noch, sagen wir, ganz okay gewesen. Und dann war ich eben, bin ins Krankenhaus, habe versucht, mit dem Bike noch irgendwie runterzukommen, weil, weißt du, wenn du oben im Wald liegst, bis da mal wer da ist, der dich dann runterbringt, das dauert halt Ewigkeiten. Deswegen habe ich noch versucht.
1 bis 10 das Schlimmste?
War schwierig zu sagen. Ich glaube, es war in dem Moment, wenn du Adrenalin komplett noch hast, nach so einem Sturz, da spürst du ja, sagen wir mal, nicht so viel Schmerzen meistens. Das kommt dann meistens dann noch 5-10 Minuten, dann setzt es halt richtig ein. Mhm. Und mein, mittlerweile weiß ich das halbwegs gut, deswegen war ja so sofort, ja, ich probiere jetzt noch aufzugehen. Ich meine, es hat da schon, sagen wir, deutlich, also richtig wehgetan. Bin dann rauf, bin dann mit einer Hand noch runtergefahren mit dem Bike zum Haus und dann halt direkt ins Auto rein und dann
Bist du sogar selber ins Spital gefahren?
Nein, hat mir ja ein Kollege hingefahren.
Ja, aber also jetzt nicht mit der Rettung.
Nein. Ich bin ja noch ganz normal ins Krankenhaus reingegangen, weil der Fuß, der war so dann immer gedacht, okay, der hat jetzt gescheit was abgekriegt, aber ich habe mir da nicht gedacht, dass irgendwas gebrochen war, weil ich bin ja noch reingegangen und beim Reingehen habe ich schon gemerkt, okay, jetzt fängt er an, wirklich richtig weh zu tun und dann bin reingegangen, stehen geblieben oder niedergesessen und dann, dann war es halt, sagen wir mal, wirklich so der Punkt, wo ich dann nicht mehr auftreten habe können und dann habe ich schon gedacht, okay, scheiße, da hat es jetzt wahrscheinlich schon irgendwas erwuschen und dann eben Röntgen und alles gemacht im Krankenhaus und dann hat der Arzt gemeint, dass Knöchel in den Knöchel gebrochen ist. Okay. Die alte Verletzung, das hat man jetzt zum Glück nichts gesehen, dass die was abgekriegt hat,
Aber die war ja mega, ich glaube, das ist genau dasselbe, was dem Kai passiert ist, als er da von irgendeinem Ithaca überfahren wurde im Dorno, oder? Da warst du ja dabei, als dem Kai das passiert ist.
Ja, genau, da war ich dabei. Der ist, da hat jemanden geschmissen, der ist auf dem Landehügel quasi sein Motorrad gelegen und der Kai springt und springt quasi, landet kurz vor dem Motorrad von dem anderen und fährt mit Vollspeed in das Motorrad rein und dann hat es noch quasi den Fuß drunter reingebogen und dann hat er sich eben auch, ich glaube, die, was hat denn der, Mittelfußknochen, glaube ich, gebrochen gehabt. Aber der hat ja auch schon einige Fußverletzungen gehabt.
Ziemlich genau ein Jahr her übrigens, die Sache mit Kai. Und stimmt, der hat auch ewig dran gehadert. Heftig. Und also schon von der Reha, was ich so mitkriege, ich meine, das ist nicht irgendwie, wie wenn du einen Arm im Gips hast und dann halt damit noch schön feiern gehst, sondern dass du warst richtig handicapped, oder? Weil du konntest ja, du hast Krücke und der Alex, der Manager, hat mir erzählt, dass du nicht einmal zum Kühlschrank gehen konntest, dir irgendwas holen.
Nein, das ist, also ist wirklich so, weil kannst du dir vorstellen, wenn du eine Schulter nicht bewegen darfst, du darfst den anderen Fuß nicht aufsetzen, dann ne, da bist du halt wirklich gehandicapt mal für 6 Wochen. Da kannst du halt kaum irgendwas machen. Also weder irgendwie ein Glas Wasser holen, noch irgendwie sonst irgendwas. Du bist halt brutal angewiesen auf jeden. Deshalb, das war mal eins vom Schlimmsten. Also jetzt gar nicht mal so, dass, sag mal, das mit der Verletzung, das weiß man jedes Mal, geht aber halt, du brauchst halt immer jemanden, der dir halt da aushilft. Und das ist halt eigentlich das, was für einen, sage ich mal, für mich immer sehr unangenehm ist, sag mal, so angewiesen auf jemanden zu sein oder halt jemanden wegen, die ganze Zeit wegen so Kleinigkeiten zu betteln oder halt zu bitten.
Ja, heftig. Heftig.
Ja, war auf jeden Fall ein bisschen was anders, sage ich mal, als wie wenn sich jetzt normal mal ein Arm oder so bricht, wo man weiß, okay, der Knochen ist in 6 Wochen wieder heil, dann kann ich wieder Vollgas losstarten. Ist halt dann bei so einer Verletzung schon nochmal ja, ganz anderes Ding.
Ja, Alter, wir wünschen dir auf jeden Fall gute Besserung. Wann ist denn wieder soweit? Wann kannst du wieder aufs Bike?
Ich bin tatsächlich wieder auf dem Bike. Also ich fahre schon wieder, sagen wir, ganz geradeaus und so. Ich bin tatsächlich auch auf dem Rennrad unterwegs, was man von mir wahrscheinlich niemals erwartet hat. Ich wahrscheinlich selber auch nie. Aber ich sag mal so, besser auf so einem Bike zu sein, als hier auf überhaupt keinem. Deswegen bin ich da schon mal recht happy drüber. Aber es schaut jetzt eigentlich, es geht jetzt eigentlich echt ganz gut voran. Schulter macht echt wieder ganz gut mit. Der Fuß ist, sage ich mal, auf so einem Level, wie er überhaupt noch nie war. Und kann schon wieder, sage ich mal, eigentlich viel machen. Wir sind halt jetzt wesentlich langsamer angegangen, die Reha-Phase, wo man halt wirklich merkt, okay, wenn man da halt wirklich gezielt und, sagen wir, auch viel besser probiert, auf den Körper zu hören, ohne dass man zu stark in den Schmerz reingeht, dann, sagen wir, sind die Fortschritte halt deutlich, deutlich größer, als wie wenn man eben, sagen wir, zu verbissen irgendwas will, weil dann, sagen wir, fliegt man die ganze Zeit nur Schritte zurück, so wie das bei mir, sagen wir, bei der ersten Verletzung dann auch so ein bisschen war.
Mhm. Wie schaut so ein Tag Reha aus oder eine Woche? Wie oft gehst du Reha und nimmst du irgendwelche Supplements zum, keine Ahnung, Milch trinken oder Wobenzym oder Magnesium?
Es hängt tatsächlich so ein bisschen davon ab. Ich war jetzt, ich bin immer wieder, sagen wir so phasenweise, so blockweise bei Red Bull, die haben in Salzburg so ein Trainingscenter, das APC. Und da bin ich immer so 3-Wochen-Blöcke bis jetzt eigentlich immer gewesen, in so einem Abstand von 3-4 Wochen. Und da ist halt wirklich, sagen wir, jeden Tag von in der Früh bis am Nachmittag, späten Nachmittag eigentlich immer Programm. Weil da ist halt wirklich, sagen wir mal, von Training, von Physio bis hin zu Ernährung, Mentaltraining, da ist halt wirklich so das volle Programm und fokussierst halt wirklich nur auf den Sport, nur auf die Reha, dass du halt wieder gesund wirst. Und da geht halt schon, sag ich mal, richtig viel weiter. Weil du hast da, sag ich mal, die besten Leute halt alle, sag ich mal, unter einem Dach sitzen. Und das halt natürlich, also das ist wahnsinnig cool. Aber ist halt natürlich, du kannst halt auch nicht irgendwie die ganze Reha über mehrere Monate dort verbringen, weil das wird halt schwierig, wenn du jeden Tag so einen Ablauf hast, am gleichen Ort, wo du sonst nicht viel machen kannst, dann ist es halt echt schwierig. Deswegen, also zurzeit ist halt so, bin jetzt seit 2 Monaten nach Monaco gezogen, in Süden, ins Warme. Und jetzt halt zurzeit so, dass ich in der Früh immer Rad fahren gehe, 1,5 Stunden. Und dann eben meistens Physio 2-3 Stunden lang. Weil jetzt ist halt auch zurzeit so, ich kann auch gar nicht so brutal viel Physio, sagen wir mal, machen, weil irgendwann, weißt du, die verletzten Körperteile, die werden halt auch erschöpft, du musst die halt auch langsam aufbauen, du kannst ja nicht überfordern, deswegen sagen wir, ist da irgendwo ein Limit gesetzt, und ansonsten mache ich halt auch, sagen wir, ein bisschen Stretchen zu Hause, ne? Und versuche halt ansonsten mit genügend Arbeit meine Zeit zu vertreiben.
Und Ernährung oder Supplements, nimmt man da irgendwas, um irgendwie die Knochenheilung zu beschleunigen, oder?
Ja, schon. Also vor allem, also bei der Zeit bei Red Bull, also wo ich das erste Mal eigentlich dort war, das war, ich sage mal, nach der ersten Verletzung im, glaube ich, im November, die haben, sage mal, jemanden, der dir wirklich mal erklärt, okay, warum ist Ernährung im Endeffekt wichtig, und wie kann dir die Ernährung bei dem Sport helfen, bei der Regeneration helfen. Da ist jetzt nicht so, dass die dir einen genauen Plan vorlegen, du musst das und das genau zu der Tageszeit essen und du darfst keine Süßigkeiten oder irgendwas essen, sondern vielmehr, die lernen dir eigentlich, also das Ganze zu verstehen, also wirklich die Ernährung zu verstehen, warum es eben Sinn macht, sagen wir mal, auf die Ernährung zu achten und das Richtige zu sich zu nehmen. Und das dann halt, sagen wir mal, ganz ein anderer Ansatz, als wie wenn du jetzt, sagen wir mal, vorgeschrieben kriegst, was du jetzt essen musst, und eigentlich verstehst du überhaupt nicht, warum muss ich das jetzt genauso essen und warum darf ich andere Sachen nicht essen. Das ist eigentlich schon ganz cool. Und seitdem muss ich ja sagen, also ernähre mich deutlich gesünder und, sagen wir mal, deutlich anders, wie ich es davor habe. Und ebenso Supplements, sagen wir, nehme ich natürlich auch ein paar aber eigentlich eh so ein bisschen die klassischen, so Vitamin D, natürlich Vitamin C am Anfang auch viel, einfach, sagen wir, dass der Körper halt, sagen wir, die Bausteine halt hat, um den Körper halt wieder, sagen wir, oder um die verletzten Körperteile halt wieder, sagen wir, neu aufzubauen. Und halt auch Calcium und solche Sachen, die halt einfach dazu beitragen und das Ganze unterstützen, wobei man halt auch sagen muss, der Heilungsprozess, der wird jetzt nicht ums Doppelte beschleunigt wegen sowas, sondern, sagen wir mal, alles trägt so einen kleinen Teil dazu bei, aber am Ende vom Tag brauchen solche Sachen, sagen wir mal, beim Sportler gleich lang, bis sie richtig ausgeheilt sind, wie beim normalen. Vielleicht ein bisschen schneller, wegen eben, sagen wir mal, besserer Physio oder wegen, sagen wir mal, gewissen Supplements oder sonst was. Aber im Endeffekt kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass es viel, viel schneller geht wie beim anderen. Das Einzige, was man halt viel machen kann, ist, sagen wir mal, Stabilisation außen rund um die verletzten Teile, dass du halt, sagen wir mal, dementsprechend, sagen wir, die Körperregionen, die verletzt sind, halt so stabilisierst, dass du halt, sagen wir mal, schneller wieder mehr Sachen machen kannst. Aber der Heilungsprozess in sich selber, der bleibt eigentlich relativ, würde ich jetzt mal sagen, relativ gleich.
Was ist da ein Superstar wie du im Normalfall? Was ist? Ein in Monaco lebender Superstar.
Boah, was ist dieser?
Wagyu Steak, Kaviar.
Nein, nicht einmal so krass. Nein, ehrlich gesagt, in der Früh, was ist in der Früh? Also eigentlich ganz gern so Bowls und viel Früchte und so Zeug. Oder Tomaten, Mozzarella.
Das ist meine Baguette. Lieblingsspeise.
Also richtig.
Meine absolute Lieblingsspeise von allen.
Echt?
Tomaten-Mozzarella? Tomaten, am besten hier in Frankreich aus dem Garten, mit Büffelmozzarella, Basilikum, ein bisschen Balsamico, Salz. Ja. Ich bin leider ein absoluter Salz-Addict. Absolute Lieblingsspeise. Aber ich habe halt gemerkt, bin schon ein paar Jahre älter als du. Und habe halt auch, bei mir der Körper kommt immer in so Schockphasen. Ja? Also auf einmal glaube ich wieder, ich kann biken wie ein 20-Jähriger und mache Sessions, dass ich mich 2 Tage nicht bewegen kann. Dann geht es wieder auf die Tanzfläche, dass ich glaube, ich bin 20. Dann ist ein Hangover irgendwie 4 Tage lang. Dann ist das harte Arbeiten viel, einfach okay, Schultern lau, also man schaut in diesen kleinen Screen und wird immer kleiner.
Ja.
Ich glaube halt, die Balance macht es aus, auch wie man sagen kann, okay, es gibt nicht ein Wundermittel, um jetzt schnell zu heilen, sondern ich lese davon ein Buch von Ben Greenfield, das ist so ein Body-Mind-Soul-Biohacking-Typ, und der hat mich halt auch, seitdem bin ich so kälteabhängig, also ich gehe immer kalt duschen, ende jede Dusche kalt und mache kalt-warm duschen und so weiter und so fort, und ich schwöre dir, dieser Mix, ich meine, ich schaue jetzt mit 34 besser aus als mit 25, glaube ich zumindest. Vielleicht sind es die Instagram-Filter.
Ja, aber das ist schon krass. Also so kalt duschen, das ist irgendwas, das ist mir irgendwie zu krass. Jens Baumann probiert, aber geisteskrank.
Ja, ich habe auch gedacht, ich will das nie machen, aber Clemens Cordela, absolute Legende, Big Shoutout, hat mich hier in Frankreich, wir sind aus dem 40 Grad Jacuzzi ins 14 Grad Pool und da sind wir immer hin und her und du endest immer kalt, weil wenn du kalt endest, ist dir danach einfach nicht kalt beim Abtrocknen und so. Absolut Killer. Also ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich, wirklich heftig. Und ich glaube halt einfach, die Differenz macht es aus. Und bei mir ist Ernährung schon, ich meine, ich trinke keine Softdrinks, ich esse wenig Junkfood. Und ich habe gesehen, beim Ithaca, beim Maranelli und deinem ehemaligen Roommate ist und beim Super Marius und so weiter, ihr habt ja immer wieder so Bowls und so gegessen. Also ihr esst schon gesund, gell?
Ja, schon. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir, sagen wir mal, so gesund essen, dass wir überhaupt nichts mehr anderes essen. Also bei uns gibt es, sagen wir, auch hin und wieder mal irgendwie bestellen wir unsere Pizza oder so. Ich glaube, auf was es vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen drauf ankommt oder was mir halt wichtig ist, sagen wir mal, dass das gesamte, wenn man das gesamte Bild so ein bisschen betrachtet von der Ernährung, dass das halt ein bisschen stimmig ist. Aber das heißt dann nicht, dass du keine Pizza mehr essen darfst oder irgendwie kein Burger isst oder so.
Nein, man muss sich ja gönnen.
Nein, eben, ganz im Gegenteil, sondern ich glaube, wenn man prinzipiell einfach schaut, dass man ein bisschen gesund lebt, ein bisschen gesunde Sachen zu sich nimmt und halt, sagen wir mal, jetzt nicht irgendwie eben zu viel die ganze Zeit nur Junkfood oder so reinschmeißt, dann glaube ich, reicht es vollkommen aus, ohne dass man es da übertreiben muss.
Weil dann darf man auch ein bisschen wild sein. Podcast, das habe ich echt geschafft, dich hier reinzulocken. Du hast ja damals mit deiner Ex-Freundin, mit der Laura, Podcast gemacht. Jetzt wird immer, wird sicher die Frage gestellt, was ist mit Laura, was ist mit dem Podcast und so weiter und so fort. Was ist damit? Kommt das wieder? Weil ich habe 2-3 Episoden gehört, fand ich eigentlich recht lustig, vor allem die Storys, wie ihr euch kennengelernt habt und so. Und da hast du aber gesagt, ja, Podcast, du konsumierst das Medium nicht, ich eigentlich auch weniger, aber es ist total hip. Ich finde es eigentlich cool, mit den Leuten zu reden. Ich habe irgendwie entdeckt, dass es irgendwie Spaß macht zu reden, aber es ist jetzt nicht mein preferred Medium. Also nicht so wie Pornos oder so. Aber was ist los mit dem Podcast? Kommt da wieder was? Was ist mit Laura?
Das ist eine sehr vielgestellte Frage. Die kommt da immer wieder auf.
Wir stellen sie hier zum letzten Mal stellen Fabio somit frei von allen Antworten. Du kannst dann immer antworten. Hört einfach in den MOD Hangout Podcast rein.
So ist es.
Da erzähle ich's.
Na, also Laura und wir haben uns getrennt, weil, long story short, es hat halt wirklich nicht mehr gepasst. Das klingt zwar so, so klassisch, typisch, aber es war halt wirklich so. Wir sind ja voll im Guten auseinandergegangen. Wir haben eben damals die Podcasts halt gemacht, die sind ja echt brutal viel gehört worden. Also es war echt krass. Wir hatten ein paar Folgen, glaube ich, 100.000 Hörer
unfassbar
drauf. Das war echt, also es hat uns brutal überrascht, also selber überrascht. Hätte man jetzt niemals damit gerechnet. Aber ich muss ja sagen, ich war nie Podcast-Fan in dem Sinn, dass ich mal ich habe mir nie Podcast angehört, einfach so, weil ich gefühlt, sagen wir, meine Zeit anders vertrieben habe. Das war auch so beim Autofahren oder so, da finde ich es für mich persönlich einfach viel cooler, da haben wir coole Musik rein und kann dann viel über Sachen nachdenken und werde dann nicht, sagen wir, vom Podcast irgendwie in den Gedanken halt geleitet oder abgelenkt. Deswegen habe ich das eigentlich nie konsumiert, aber was wir dann schon mal, eben die Laura ist dann mal auf mich drauf zugekommen und meinte, ob wir sowas machen wollen, weil sie wollte immer schon sowas starten und dann habe ich mir irgendwann dazu eigentlich überreden lassen und dann muss ich aber sagen, dann war es schon so, dass es, also es ist schon cool, sagen wir mal, es ist schon ein Medium, wo du halt den Leuten, sagen wir, viel erzählen kannst, was du sonst, also da gibt es kein Medium, sagen wir mal, wo du den Leuten so viel Informationen geben kannst, die halt wirklich, sagen wir, interessiert an deinem Leben sind, also wie jetzt zum Beispiel über Podcast. Du kannst ein Video machen, aber du machst ja keine Stundenvideos, wo du die ganze Zeit nur redest. Ja. Und deshalb beim Podcast, sagen wir mal, schon cool, du kannst halt wirklich, sagen wir mal, sehr viel erzählen, sehr viel Stories erzählen, die Leute kriegen wirklich einen coolen Einblick von was er immer mal gerade als Thema hat oder erzählt. Und von dem her ist schon cool. Aber zur Frage, ob es nochmal einen Podcast gibt, also den, sag ich mal, wird's, also den Podcast mit der Laura wird es mir nicht mehr geben. So viel steht noch fest. Aber, also keine Ahnung, ob es irgendwann mal einen Podcast von mir gibt. Ich will jetzt auch nicht komplett nachsagen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das jetzt mal nicht mein Fokus ist, weil eben zurzeit liegt halt der Fokus mal 100% Physio, Reha, Radlfahren, dass ich da wieder richtig fit wäre. Und deswegen versuche ich eigentlich zurzeit immer recht viel anderes auszublenden und will mir halt einfach so vollkommen dem widmen.
Absolut, verstehe ich. Ich kenne deine To-Do-Liste, also einen Teil davon, und ich glaube, da wird wenig Zeit dafür bleiben, aber ich werde dich auf jeden Fall immer wieder mal herlocken und wir können die Leute ja updaten.
Das passt.
Das geht nicht. Und ja, danke hier für die offizielle Antwort, die gibt es jetzt. Und alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
So ist es.
Ich bin ja auch frisch Single nach 7 Jahren.
Ja, also Ladies.
Von meiner geliebten Clara getrennt, auch im Guten, alles cool. Und
ja, ja, das gehört halt dazu, ist halt ja, so.
Absolut, wenn's nicht mehr passt, absolut jetzt up for new adventures. Und ich schätze sie sehr, ich liebe ihre Familie, wir sind in Kontakt, aber das war's dann auch.
Ja, ich bin halt auch irgendwie immer jemand, der, ich mag sowas eigentlich generell nicht gern öffentlich machen, also generell so Trennungen oder so ein Liebesding, ist immer recht schwer. Ich meine, ich habe natürlich mit der Laura recht viel gepostet und gut, recht viel ist auch übertrieben, aber immer wieder mal was gepostet, was dann eh ganz
cool kostet uns halt Follower, ne? Wenn wir, genauso wie bei heißen Mädels, ich meine, wie oft hast du schon einem heißen Mädel gefolgt, dann nach dem dritten Post mit Love und Ring und Girl Boyfriend und Ding,
ja,
ich bin weg.
Ja, ist
fast, ja. Total unfollow, also ja. ohne Frage, weil da knie ich mich doch nicht rein, um irgendwelche Händchen halt Fotos reinzuschauen. Ich glaube, das ist umgekehrt natürlich genauso.
Ja, klar.
Oder es macht uns noch interessanter.
Ja, das ist jetzt eine schwierige Theorie. Vielleicht hebt sich's ja wieder auf, dass wieder auf Null rauskommt.
Ich bin eher so, der hat einen Freund und Ding und der Arme, da werde ich jetzt nicht reingrätschen und so weiter und so fort. Aber man munkelt, dass es bei Frauen anders ist, aber sollten Frauen zuhören, können sie mal in den Kommentaren schreiben, ob es für euch attraktiver ist, wenn man Freundinnen hat oder nicht.
Das wäre mal interessant zu wissen.
Ja, interessantes Thema. Wo ich eigentlich einhaken wollte, übrigens, für alle, die zuhören und Frequent-Hörer sind und sich wundern, wo ist das Bild? Fabios Management hat uns verboten zu filmen.
Ja, das geht nicht. Nein. So was mache ich nicht mehr.
Er macht es nur noch für seine Videos, die er monetarisieren kann. Nein, absoluter Bullshit hier von meiner Seite. Wir sind auf Videoless Podcast umgestiegen, weil es so viel Arbeit war, die Dinger zu schneiden. Ich habe dann immer gesagt, ja, Spielberg ist unser Social Media Senior Manager, wie ich schon gesagt habe. Love you, by the way. Spili, komm, schneid das rein. Und dann hat er mal die Dinge suchen müssen, teilweise Jahre alt, Jahrzehnte alt und so weiter und so fort. Hat das zusammenschneiden müssen, hat sinken müssen, hat gesagt, er hat sich das dreimal voll anhören müssen und so weiter. Also es ist richtig Arbeit. Hat gesagt, so circa 10 Stunden pro Podcast. Und jetzt bin ich draufgekommen, wie leicht das Programm geht. Ich habe die Mikrofone im Rucksack und das erlaubt uns, jetzt hier auch den Fabio zu stalken. Und ihn zu Podcast zu zwingen. Und ich glaube, dass die Podcasts von einfach geilen Stories leben. Ja? Also es ist halt nicht so, wir quatschen jetzt irgendwas, sondern es sind Insights, Stories, Opinions, Gossip, die ganze Sache.
Das glaube ich nämlich auch, vor allem, sagen wir, können sich die Leute halt irgendwo selber das Bild, sagen wir mal, ein bisschen bilden. Was halt auch immer recht spannend ist, aber ich glaube eben, wie du schon sagst, glaube ich, die Podcasts, die leben halt wirklich davon, dass man die Stories erzählt und dass man denen halt zuhört und sag mal, wo man jetzt einfach die Sachen nicht immer zeigen muss.
Jetzt bist du 27?
Ja, 26.
26, okay.
Du?
34.
Ja.
34, still going strong. Eigentlich in der besten Phase meines Lebens, muss ich sagen. Aber the best is yet to come,
wie so
der Taufpate der Hasselhoff immer sagt. Fabio, ich bin mal richtig gespannt, was hier in Südfrankreich jetzt abgeht. Und du in Monaco, das ist ja nur, also der Fabio wohnt jetzt, nur dass ihr alle Bescheid wisst, 40 Minuten, 45 Minuten vom Master of Dirt Backyard entfernt. Wir werden ihn hier über die Sprünge jagen. Er hat Foampit, Airbag, alles zur Verfügung. Also jetzt wird es richtig, richtig böse. Und es ist ja einfach schon eine andere Lebensqualität, vor allem im Winter, als in Österreich und so weiter. Bikeparks gibt es nicht so cool, oder die sind halt relativ weit entfernt. Ich glaube, das war in Innsbruck schon ein Luxus. Aber also hier wird noch viel passieren.
Ja, ich muss aber zum Beispiel sagen, zu dem Bikepark-Thema, ich war so wenig in einem Bikepark tatsächlich mal fahren selber. Also ich glaube hauptsächlich aus dem Grund, weil in den Bikeparks normalerweise immer brutal viel los ist und ich mag es einfach sehr ungern, sag mal, wenn ich einfach biken gehe und ich werde die ganze Zeit, sag mal, wenn ich einfach nur biken will und werde die ganze Zeit beobachtet, das, bin ich ganz ehrlich, das taugt mir echt wenig, weil ich einfach nur, sag mal, eigentlich da hingehe, weil ich halt biken will. Und ich finde, das macht immer ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man sich immer beobachtet fühlt. Und deswegen war ja wirklich, also ich war so wenig in Bikeparks unterwegs in Österreich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also bei Events und so mal, bei Bikeparks, in Saalbach immer wieder mal, da hat es mir immer wieder mal hingetrieben, aber ansonsten, also ganz, ganz wenig. Und da muss man sagen, gerade was den Winter angeht, ist halt, sage ich mal, mein Österreich ist wahnsinnig schön, richtig cool, vor allem, sagen wir mal, wer Wintersport da liebt. Bei mir ist halt so, ich bin halt lieber am Radl, also wie dass ich sonst was mache. Und vor allem bei mir ist eigentlich der Winter normalerweise die Zeit, die ein bisschen ruhiger ist, wo ich mal wirklich Zeit habe, selber zum Biken. Und sagen wir, das kann ich halt da unten eigentlich cool. Da gibt es schon echt, sagen wir mal, viele Spots. Der John Langlois wohnt um die Ecke eigentlich. Dein Backyard ist auch nicht weit weg.
40, der Halb trainiert um die Ecke. Marseille Ball ist 1,5 Stunden. Fréjus Skatepark, musst unbedingt mal hin.
Ja.
Also hier gibt es Spots Ende nie.
Da gibt's
ich habe doch ein echt bisschen die Hoffnung, dass du schon ein bisschen aufs Trail fahren ein bisschen dann abfasst.
Hier. Ein bisschen, aber ich muss sagen, ich freue mich richtig wieder aufs Trailbiking. Und deshalb,
verstehe sag
ich mal, da unten.
Das ist ja deine Traumhaft. Große Passion. Ich meine, daher kommst du ja. Aber also Bikeparks, ich kenne es halt vom Hasselhoff. Also mit David Hasselhoff, der war einmal unter den 6 berühmtesten Menschen der Welt, weil Knight Rider in 86 Ländern geehrt hat. Wenn also du mit Hasselhoff herumgehst, die Leute glauben, er ist ja Eigentum. Die zupfen, stoßen in rum, Selfie, Ding. Ja. In Clubs war es überhaupt arg, also bei Club-Gigs,
ja,
gehst im Club rein und keine 25 Sekunden später sagt der DJ schon, ja, Hoff, welcome Hoff, weil das ist wie ein Fegefeuer, spricht sich das um. Wie ist es jetzt für dich? Okay, Bikepark ist natürlich ganz schlimm, verständlich, weil das sind halt die super Fans, die du sicher liebst, aber du musst halt auch arbeiten, das ist ja halt deine Arbeit und du musst dich halt konzentrieren, verstehe ich. Aber wie ist es so normal auf der Straße? Also wie viele Leute kennen dich? In Österreich und so, ist es mühsam oder geht's?
In Österreich muss ich sagen, war schon echt viel. Also es hat mich tatsächlich teilweise selber überrascht, wie viele Leute mich einfach so auf der Straße ansprechen und so. Oder auch wenn ich jetzt essen gehe, dann also wie kommen immer irgendwelche Leute. Also speziell Innsbruck, in Österreich generell, da sind immer irgendwelche Leute herkommen. Was zum einen, sage ich mal, voll cool ist. Also irgendwo freut man sich total drüber. Das Einzige, was halt auch so immer mitschwirrt, ist einfach so der Gedanke, dass man sich, wie gesagt, immer beobachtet fühlt. Und deshalb wirklich, wenn du einfach nur essen gehst und du fühlst dich die ganze Zeit beobachtet, selbst wenn du nicht mal wer beobachtet, dann hast du halt trotzdem das Gefühl, was, sagen wir mal, irgendwie ein ungutes Gefühl ist. Ich meine, jeder, glaube ich, nimmt das wahrscheinlich ein bisschen anders auf. Aber für mich ist es auf jeden Fall immer so, dass es jetzt nicht, sagen wir mal, super angenehm halt ist. Und ist teilweise schon krass spezieller, sagen wir, zu den Zeiten, wo zum Beispiel Homeoffice rauskommen ist. Da war es halt wirklich, sagen wir, ganz extrem, weil Homeoffice, das war halt wirklich in die ganzen Medien in Österreich, das war halt ganz, ganz stark in Österreich. Und da war es halt auch echt extrem, da waren so viele Leute, die zum Haus gekommen sind, die bei der Haustür geklingelt haben. Leute, die extra hergeflogen sind mit dem Flugzeug.
No way.
Nach Innsbruck.
Wenigstens hübsche Groupies.
Ja, davon leider, ja. Würde jetzt, glaube ich, eher mal sagen, eher wenig. Vielleicht habe ich ein paar verpasst.
Und die standen dann vor der Tür.
Ja. Also das war wirklich, also es hat Zeiten gegeben, da war jeden, also wirklich jeden Tag wenn ich zu Hause war, immer jemand. Also immer mindestens ein, zwei Leute, dann hat es ja Leute gegeben.
Und die läuten? Und
ja, die klingeln. Die
und laufen weg, oder was? Oder stehen dann da?
Ja, die stehen dann da. Ja, die stehen dann da und sagen, ja, sie sind jetzt extra von da und da hergekommen und wollten mir halt sehen und haben irgendwie die Adresse herausgefunden und ja, ob man irgendwie, ob ihr Auto, die sind dann meistens eh, sage ich mal, recht nett und es dauert dann eh nicht so lang, dann ist eh ganz cool, aber man kann sich halt vorstellen, wenn es jeden Tag mindestens einmal ist oder zweimal, dass da Leute davor stehen, dann irgendwann nervt es halt schon, wenn es jetzt in einem Bikepark ist oder auch so auf der Straße oder so, dann sag mal, geht's noch, aber halt, wenn dann Leute wirklich zu einem nach Hause kommen, das muss halt irgendwo nicht sein, denke ich mal einfach. Und dann hat es auch Leute gegeben, die haben geklingelt und wir haben halt nicht aufgemacht, weil entweder wir haben gerade was gemacht oder es war halt wirklich so, dass man einfach oder dass ich einfach keinen Bock gerade gehabt habe, rauszugehen. Und die sind dann einfach stundenlang draußen, haben die gewartet. Also wirklich draußen vor dem Haus haben die gewartet und haben über die Fenster reingeschaut. Und das dann halt schon, das ist dann schon, sag ich mal, recht krass. Ah,
ja, heftig. Also
ein bisschen unangenehm, ja.
Und hier geht's, hier ist besser.
Ja, bis jetzt
schon. Wie viele haben dich schon mit John Olsen verwechselt in Monaco?
Bis jetzt noch keiner. Aber ein paar sind schon hergekommen. Es ist halt auch, sag mal, gut, Monaco muss man jetzt schon sagen, da ist schon, sag mal,
sind sehr, sehr viel Kaliber ruhiger unterwegs, meinst du?
Ja, ja, ist halt schon sehr ruhig, glaube ich. Ja, also ja, für, sag ich mal, Leute, die jetzt, sag ich mal, viel Fans und so haben, da ist das schon, sag ich mal, Platz, wo relativ, sag ich mal, viel Ruhe und so herrscht. Also wo jetzt ja nicht die ganze Zeit wer vor der Wohnung steht oder so. Ich sag mal, irgendwer klingelt das auf keinen Fall. Aber natürlich bin ja auch schon ein paar Mal hier angesprochen worden. Aber jetzt, sag ich mal, wirklich in einem sehr, sag ich mal, sehr guten Verhältnis, würde ich sagen.
Wow. Es ist echt surreal, als du hier heute vor mir gestanden bist. Ist einfach so geil, dass du jetzt so nahe wohnst.
Ja, das ist cool. Das ist echt cool. 40 Minuten mit dem Auto, ja, das ist schon cool. Ja.
Also, und beide Richtungen haben was. Also Monaco ist endgeil, hier ist endgeil. Das sind zwei komplett verschiedene Welten. Aber ja, da freue ich mich echt auf viele, viele gemeinsame Zeiten. Erzähl mal. Du bist der berühmteste Mountainbiker der Welt, oder? Wahrscheinlich. Sicher schon vor dem Danny
McGaskill. Also gut, wenn man jetzt, sagen wir mal, nur die Follower betrachtet, dann wahrscheinlich schon, ja. Genau.
Als du in die Windeln geschissen hast, in Lienz, und die ersten, nicht Berührungen mit dem Fahrrad hattest, sondern die ersten Berührungen mit der Fahrradwelt. Wer waren deine Idole und was war so dein Traum? Wolltest du immer nur Fahrrad fahren oder wolltest du immer so werden wie jemand?
Gute Frage. Ich glaube, also ich habe ja eigentlich mit Motocrossen angefangen. Mein Dad, der war ziemlicher, sag mal, Motocross-Fan, ist aber nie wirklich selber gefahren, aber hat uns dann, also mir und mein Bruder, ich glaube im Alter von, also da war ich glaube ich 6-7 Jahre, uns ermöglicht, sag mal, ein Motocross zu haben und haben dann so einen Mini-Motocrosser gehabt, so 50er, sind dann mit der viel gefahren, irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir Rennen fahren und dann hat sich das Motocrossen eigentlich recht weiterentwickelt und ich war dann, sagen wir, mein Traum war es immer, Motocross-Profi zu werden. Dann war es aber bei uns so, dass wir nie die Möglichkeit hatten, wirklich kontinuierlich, sagen wir mal, unter der Woche zu trainieren, weil das ging halt einfach nicht, wir hatten keine Strecke um uns herum, war halt, sagen wir mal, überall mit dem Lärm war es halt verboten, irgendwas zu machen. Und dann war halt wirklich, sagen wir mal, das Radlfahren irgendwas, was mich immer brutal interessiert hat, weil es sehr nah, gefühlt am nächsten halt von allen Sportarten am Motocross war. Dann war ich schon immer viel am Bike und so Wheelies waren dann, sagen wir mal, das Um und Auf, die ich dann immer trainiert habe und da war ich halt voll, also voll enthusiastisch in dem ganzen, in dem ganzen Bike-Thema und sind dann im Wald gegangen, haben Sprünge gebaut, da waren noch ein paar Kollegen dabei, haben dann eigene, sagen wir mal, so Mini-Events in unserem Dorf veranstaltet. Man muss sagen, das Dorf ist halt echt winzig. Das Oberpeischach, da wohnen nur 100 Leute dort.
Aber sag nicht die Adresse, sonst stehen sie bei deinem Vater vor der Tür.
Ja, nein, da stehen eh schon genug vor der Tür. Aber es bringt sich nichts.
Aber wenn du sagst, also Fabio wohnt nicht mehr in Lienz an alle und ist auch nie dort, ich kann es bezeugen. Aber der Johannes, dein Cousin, wohnt der auch dort?
Der wohnt dort, ja.
Und der fährt ja auch immer mit dem Fichtenmoped um die Häuser.
Ja, schon, aber er, sage ich mal, im Endeffekt genau das gleiche Problem. Also der kann halt hin und wieder mal fahren, aber du hast jetzt nichts, wo du wirklich mal richtig trainieren kannst. Weil sie richtig auf einer Strecke mit Speed, sage ich mal, so halbe Stunden Stints fahren kannst. Mhm. Das gibt es halt nicht. Und deshalb, sage ich mal, eigentlich der größte, das größte Problem, da kannst du, sage ich mal, in dem Sport, da kannst du einfach nicht Weltmeister werden. Das geht einfach nicht, wenn du sowas nicht hast. Und Johannes macht es jetzt auch cool, der sag mal, macht jetzt auch viel in die Richtung von so Video-Content. Wir haben jetzt auch was richtig Cooles mit ihm gemeinsam mit Zika geshootet, mit den Leuten, die sagen wir, meine Videos immer machen. Und ich glaube, da sehe ich ja ganz, ganz viel Potenzial bei dem, weil er halt brutal talentiert auf jeden Fall ist. Genau, aber wie gesagt, so hat es ein bisschen bei mir angefangen mit dem Biken und dann ist halt, sagen wir mal, wo ich 15 war, haben wir dann das Video von Danny McCaskill gesehen. Das erste Video, wo er dann auch, sagen wir mal, so richtig bekannt worden ist, das dann so richtig durch die Decke gegangen ist und dann war er halt so komplett hingerissen von, also wie er auf einem Radl umgehen kann mit dem Teil.
Verstehe ich.
Und dann wollte er halt unbedingt so ein Radl, hab dann so ein Radl gekriegt und dann war es halt wirklich so, dann war ich jeden Tag wirklich mehrere Stunden nach der Schule einfach am Radl, egal ob Winter, egal ob Schnee, Regen oder was weiß ich, immer am Radl, am Trialbike und dann einfach nur trainiert und wollte einfach die Sachen machen, die er gemacht hat. Und dann das Filmen hat mich auch schon immer interessiert und dann habe ich das eben so verbunden, auch um zu schauen, was ich so falsch mache am Radl und immer eben so halt wirklich kontrolliert anhand vom Video, was mache ich falsch und dann halt irgendwann.
Also Videoanalyse haltest du für wichtig?
Ja, das finde ich ist wahrscheinlich das beste Training, was man machen kann.
Hättest du dir ein iPhone gewünscht damals?
Naja, ja,
das oder sorry, ein Samsung Galaxy S18000 natürlich.
Ja, also klar, von den neuen Handys auf jeden Fall, sage ich mal jedes, weil einfach was die mittlerweile können, das hat es halt damals nicht gegeben, es ist Slow-Mo oder so, das, da haben wir irgendwie so eine schwindelige Kamera gehabt, sagen wir zum einen halt kein Budget für, sage ich mal, irgendwie bessere Kamera zu kaufen, weil irgendwie so eine schwindelige Kamera weißt du, da ist halt natürlich ein bisschen schwerer jetzt irgendwie so eine Videoanalyse zu machen wie heutzutage, wo jeder, sage ich mal, ein gutes Handy hat, die irgendwie Slow-Mo-Funktionen haben. Mhm. Aber klar, es ging halt damals auch und wenn du es nicht anders kennst, dann ist halt so und dann lernst du halt mit dem umzugehen und das, glaube ich, ist halt auch das Wichtigste, dass halt, sage ich mal, das, was du hast, versuchst halt irgendwie zu nutzen und umzusetzen. Und das hat mir dann eigentlich dazu geführt, dass ich so Videos eben gemacht habe. Ja.
Genau. Ja, geil. Und dann ging es, die Geschichte kann man fast forward, oder? Dann ging es nach Innsbruck zum Studieren.
Genau. Sportmanagement angefangen und dann in der Zeit ist eigentlich eh schon relativ rasant mit dem Biken gegangen. Ja, und dann war eigentlich dann kam ein Video nach dem anderen. Das eine, sagen wir mal,
wurde größer. Da war Six Series geboren.
Genau.
Mimelias gemeinsam.
Genau. Dann war das
du dich auch getrennt hast, für alle, die wie narisch nachfragen und es noch immer nicht gehört haben.
Genau.
Der aber ein super wichtiger Part war von Six Series, oder? Also no bad feelings.
Überhaupt nicht,
wenn ich dir diese Worte aus dem Mund nehmen darf, um das Ganze zu beschleunigen, weil ich habe noch wichtigere Themen. Ja. Und wir sind schon bei 45 Minuten, wer glaubt's, oder lass es 40 sein, weil wir haben ja davor noch ein bisschen geblödelt. Und dann ging es richtig los, oder? Wann war so der... Ich kann mich nämlich erinnern, also wir haben uns das auch beschleunigt, weil das werden wir jetzt bald bei einem kurzen Interview-Video releasen, also Anfang 2022 wird kommen ein Mass of Dirt-Interview mit Fabio, also sorry, mit dir, wo du erzählst ein bisschen, wie unsere ersten Anknüpfungspunkte sind. Eigentlich eine ganz coole Story. Wollen wir kurz darauf eingehen?
Ja, können wir gerne.
Ja? Ja, also mir hat ein DJ, ein Wiener DJ, ein Freund von mir, der Bene, ganz, ganz großes Props an ihn, ich hab dich lieb, hat mich angerufen und hat gesagt, hey, da gibt es den Fabio Wiedmer, den musst du dir anschauen. Keine Ahnung, wo der dich kennengelernt hat.
Ja, keine Ahnung. Das kann ich jetzt leider auch nicht beantworten.
Cool, weiß war, nicht. Nein, weil du war, ich weiß nicht, ich tue da immer paranoid auf den Computer schauen, ob das er aufnimmt. Du warst noch nicht bei Red Bull. Anyway, der hat gesagt, du musst da anschauen und der vernetzt uns mal und dann hat er uns vernetzt. Und dann gab es das legendäre Skype-Meeting, unser erstes Skype-Meeting.
Ich glaube, an das kann ich mich auch noch erinnern, ja. Ja, da war ich echt gescheit nervös, ja, weil ich habe natürlich die Show davor gekannt und alles. Und das war natürlich, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt, ja, brutal riesig halt alles für mich. Deswegen, da war ich früher, das ist dann alles schon zu den Zeitpunkten, sage ich mal, recht schnell gegangen alles, ja, bei mir.
Ja, nein, das war echt cool. Und ich kann mich erinnern, wir haben geskypt, wir wollten dich bei der Show einbauen. Und das hat sich dann leider aus den Augen verloren. Aber dann warst du bei Masterstadt Klagenfurt 2015. Da haben wir uns, glaube ich, auch nicht gesehen. Beziehungsweise du bist nicht zur Party, weil du bist dann wieder weggefahren.
Ja, aber das war eine brutale Show. Die war echt, die war geisteskrank.
Boah,
die war wahnsinnig.
Und in Saudi-Arabien probieren wir ja jetzt die größte Freestyle-Show der Welt zu etablieren. Über 100 Fahrer, 5 Weltrekorde.
Okay, das ist krass.
Und so weiter. Auch mit dir, du weißt es nur noch nicht.
Ah, okay.
Aber naja, wir müssen erstmal müssen wir den Bern erlegen und dann das Feld teilen.
So ist es.
Und die Mühlen malen langsam dort. Aber das King Abdullah Stadium in Jeddah ist geplant und wow, also richtig, richtig cool.
Ich bin auch gespannt. Nicht
da zu viel verraten. Anyway, du warst in Klagenfurt, da hatten wir zum ersten Mal seit der Euro 2008, wofür das Klagenfurter Wörthersee-Stadion gebaut wurde, wo ein zweiter Rang aufgesetzt wurde, der dann wieder abgetragen werden hätte sollen, aber nicht geworden ist, weil die Koffer ihn verschweißt haben und nicht mehr runterbekommen haben, aus irgendeinem Grund.
Okay.
Das war ausverkauft damals, das war wirklich eine der heftigsten Shows, wir hatten noch so Glück mit dem Wetter. Und da warst du als Gast und dann warst du super busy und wir super busy und leider haben wir es nicht geschafft, dich so frühzeitig in die Shows zu implementieren, aber gut Ding braucht Weile. Und dann haben wir uns 2017 beim Game Ride gesehen oder 2016. 2016 oder 2017?
Ja, ich glaube, es war 2017.
Und wir hatten einen Stand und es gab eine fette Party und wir hatten bei dem Master of Dirt Stand alle möglichen Produkte, Fashion-Produkte. Und da habe ich gesagt, hey, Alter, Fabio, schau das mal an. Lass uns doch was gemeinsam machen. Du warst damals nicht so zufrieden mit deinem Produzenten. Und für Six Series eben damals, Six Series ist, war am aufsteigenden Ast. Und dann haben wir begonnen anzubandeln und haben gesagt, okay, wir machen diese Kollektion. Die erste Six Series Kollektion, haben irrsinnig lang rumgeschissen. Wir hatten wenig für dieses Projekt wenig Cashflow allocated in der Firma. Es waren Aufbauzeiten. Also bei uns ist es ja bei Master of Dirt, wir waren immer erfolgreich, immer viele Shows und so weiter. Aber finanziell ist es erst so, 2019 war ein richtig gutes Jahr, weil wir so viele Shows hatten. Weil Shows rentiert sich halt nur, wenn du mehrere machst, ja, hast du weniger für die Technik, weniger für die Fahrer, kriegst mehr Sponsoren und so weiter und so fort. Und dann kam halt Covid, aber das ist eine andere Story. Auf jeden Fall haben wir, wo waren wir, 2019, gute Shows. Ja, haben wir, haben wir an dieser Six Series Kollektion gearbeitet und haben dann gesagt, wir launchen das zu Weihnachten.
Genau.
Und ich kann mich erinnern, der Elias und du, ihr wolltet unbedingt WooCommerce, ich wollte unbedingt Shopify.
Ja.
Und bei WooCommerce hat man anscheinend, das hat damals ein Deutscher gemacht, die Homepage für euch,
ja.
Da hat man irgendwelche speziellen Server nehmen müssen. Und
ja, das war dann mega kompliziert.
Hat gerechnet damit, dass das Ding so einschlägt.
Ja,
ich meine, die Kollektion war geil, war nicht damit zu vergleichen mit dem, was davor war. War echt cool, war super promoted von euch. Die Fanbase war da, alle waren hyped und wir, ja, also, machen wir euch. Und wir waren halt ausgelegt für ein Fulfillment von, ja, keine Ahnung, 100 Orders in der Woche, sage ich mal.
Ja.
Also, ja, es ist halt nebenbei gelaufen, alles gut, immer rechtzeitig versandt und so. So, dann sind wir online mit dem Shop. Und der Shop ist zusammengebrochen. Wir hatten ein paar tausend Bestellungen über Nacht.
Das war echt krank, ja.
Der Server war down, der Shop war down, die Leute hatten keine Bestellbestätigung und wir hatten keine Packing Slips, um zu wissen, was wir einpacken.
Ja.
Uff. Und dann hatten wir auch keine API-Schnittstellen, weil API-Schnittstelle ist, der Shop muss sprechen mit dem Versanddienstleister, weil der Shop generiert die Order, holt sich vom Versanddienstleister eine Tracking-Nummer und die Tracking-Nummer wird verschickt an den Kunden über das Shop-System.
Ja.
Das mussten wir alles händisch machen. Und dann, das waren echt heftige Zeiten und das war so, okay, wow. Und wir waren natürlich sofort sold out und alle waren stoked und alles war echt cool mit diesen Produkten. Und dann ist das halt so gewachsen, dass wir irgendwann noch dieses, ich meine, es kostet ja so eine API-Schnittstelle, da brauchst du ja unter 15.000, 20.000 Euro, wenn du es gescheit haben willst, mit Gewährleistung und so, brauchst du gar nicht denken. Und das waren halt, das sind immer noch arge Geldsummen, aber du investierst halt in die Zukunft. Und dann haben wir immer mehr released und immer mehr Feedback bekommen. Und um zurückzukommen auf das, ich habe mich jetzt ein bisschen verplappert im Sinne von der Länge, aber um zurückzukommen auf das, was ich eigentlich sagen wollte, die Leute waren damals schon so stoked auf diese Brand, dass jeder happy war und der Fandom war einfach real, aber du hattest unter 1 Million YouTube-Abonnenten. Unter ja. 1 Million, das musst du dir mal vorstellen.
Das stimmt, ja.
Und dann haben wir Million Lines gemacht, das machen wir immer noch, streng limitiert, immer mega geile Sachen.
Ja, und die sind...
Und jetzt hast du wie viel?
Knapp 7 Millionen. Das ist schon geisteskrank. Das ist wahnsinnig, ja, wie schnell das... Also man, ich finde es immer so schwer, man kann es ja wirklich... Also man realisiert es dann irgendwann so kaum mehr, würde ich jetzt mal sagen, weil... Also wenn man sich es wirklich mal vor Augen hält, so 7 Millionen Leute, die einem folgen, nur auf YouTube, das ist halt dann schon, sagen wir, sehr surreal. Wenn du die Leute jetzt, sagen wir mal, irgendwie auf einen Platz stellen würdest, das wäre ja, das ist ja brutal, das ist ja wahnsinnig. Und das ist dann schon krass, also wirklich, sagen wir, das halt sich vor Augen nur zu halten, hey, wie viel sind das eigentlich, weil du siehst halt immer die Zahl und dann, das ist halt auch so das Thema, wenn du, sagen wir, du hast 10.000 Abonnenten, und hast dann irgendwann 20 und denkst bei 20.000, wie es bei mir früher war, ja, geisteskrank. Also brutal, wie 20.000 Leute folgen mir, das ist ja abartig. Dann irgendwann hast du 100.000, denkst du dasselbe, irgendwann hast du, keine Ahnung, 300.000, dasselbe, 500. Dann hast du irgendwann 1 Million und denkst, kann ich mich noch erinnern, wenn man so dachte, okay, das ist jetzt wirklich so, das muss das Limit so ein bisschen sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass viel mehr Leute es gibt, sagen wir mal, die den Content cool finden, weil irgendwann, sagen wir, muss halt, sagen wir, Schluss sein mit den Leuten, die sowas halt cool finden. Und dann ging es halt gefühlt einfach nochmal viel schneller. Und dann ging halt, sagen wir mal, 2 Millionen, 3 Millionen innerhalb von einem Jahr, 4 Millionen, 5 Millionen innerhalb von einem Jahr und dann 6 Millionen und jetzt ja, kurz vor 7 Millionen, das ist halt schon...
Also ohne Videos vor 1,5 Jahre, also ja, großartig. Das ja. ist echt ein Wahnsinn. Machen wir mal Fabio Wiedmer in Zahlen.
Was willst du
wissen? Geburtsdatum.
30.06.95, ja.
Instagram-Follower?
Ganz kurz vor 2,2 momentan.
Was,
2,2? 2,2 Millionen, ja.
Also nochmal, Instagram-Follower?
2
Millionen.
Ja, 2,196 zurzeit.
Warte, wie das heißt. YouTube-Subscribers?
6,9 Millionen.
TikTok?
1,2 Millionen.
Facebook?
700.000? Facebook bin ich mir jetzt gar nicht sicher.
Wie viel Views auf YouTube kumuliert, also zusammengefasst?
Ich glaube, bestimmt über 1,2 Milliarden.
1,2 Milliarden?
Ja.
Stell mal die Leute auf den Platz.
Ja, das ist brutal. Also... YouTube-Views, ja, an sich selber ein paar Videos, die zwei, oder ein Video, was 200 Millionen mittlerweile hat, innerhalb von 1,5 Jahren, also brutal.
Wie viel YouTube-Views am Tag?
Pro Tag? Es war eigentlich immer, würde ich mal sagen, bei 1 Million rum. Es schwankt halt immer so, ich würde mal sagen, zwischen 500.000 und 1,5 Millionen schwankt so ein bisschen meistens.
Geisteskrank. Aber weißt du, und jetzt wirklich ohne Schleimscheißerei, und das sage ich auch so vielen Leuten, das Wichtige ist, egal in welcher Position man ist, wenn man abhebt, wenn man viel Geld verdient, egal womit, man muss immer der Gleiche bleiben. Also gut, ja. Wenn man Arschloch ist, sollte man sich verändern, weil ja. Karma ist ein Bitch. Klar, ja. Aber man ist, und das schätze ich so an dir, Du lachst, du grüßt, du sagst bitte, du sagst danke, du bist diplomatisch, eben auch in Situationen, wo es mal unangenehm ist, wenn viele, weißt du, wenn dich Leute bedrängen oder Ding und du wirklich keine Zeit hast oder so. Ich habe dich einfach noch nie negativ erlebt und das finde ich so wichtig und das möchte ich den Hörern mitgeben, vor allem den Jüngeren. Das hat auch mich so weit gebracht, also ich rede mit einer Klofrau, mit einem Müllmann, mit einem Straßenbahnfahrer oder einem Kellner, genauso wie mit dem Bundeskanzler.
Ja.
Und deswegen, da wächst ein Netzwerk, die Leute, man bleibt den Leuten in Erinnerung und man ist halt eben nicht abgehoben. Und ich bin da ganz strikt und denke, ich glaube an Karma-Punkte. Ich glaube, dass jede Vorfahrt, jedes Bitte, jedes Danke, jedes Lachen, das man jemandem ins Gesicht zaubert, jedes Trinkgeld, das man gibt, und die Leute einfach auf Augenhöhe behandelt, dass das wirklich, dass man da wirklich Karma-Punkte sammelt.
Ja, ich finde das auch brutal wichtig. Also im Endeffekt, keine Ahnung, dass man sowieso jeden, sagen wir mal, gleich behandelt, sagen wir, unabhängig von dem, was der jetzt macht oder wie die Person ist. Ich bin, sagen wir mal, genauso freundlich zu jemandem, keine Ahnung, mit dem ich jetzt nicht so viel zu tun habe oder der, sagen wir mal, ja, irgendeinen weniger spannenden Job macht wie ein anderer, der, keine Ahnung, Millionen verdient oder so. Ich glaube, das ist ja wichtig, also dass man halt einfach, keine Ahnung, das auf einer gleichen Ebene sieht und da halt, glaube ich, einfach im Endeffekt ist halt, sag ich mal, wirklich die Persönlichkeit von jedem, die da so ein bisschen mitspielt, aber ich glaube, das ist schon, glaube ich, eine von den wichtigsten Eigenschaften, die ein Mensch halt haben sollte, finde ich.
Absolut, ja.
Ja. Ich meine, natürlich werden wahrscheinlich, vielleicht gibt es die ein oder anderen, die wahrscheinlich mich vielleicht schon mal in einer Situation erlebt haben, wo jetzt, also unfreundlich ist jetzt schwierig zum sagen, oder aber wo ich denen vielleicht weniger Aufmerksamkeit geschenkt habe, was natürlich schon vorkommt ist, aber man kann sich ja vorstellen, auf so Bike-Events, das geht, also es geht einfach nicht anders, dass man jeden, sage ich mal, jetzt vorrangig quasi halt anspricht oder mit denen spricht und wirklich Zeit für jemanden nimmt, es geht halt einfach nicht. Und man kann ja nicht, also bei mir war es auch häufig so, ich habe dann nicht einfach jeden Autogramm geben können zu einem Zeitpunkt, weil einfach so viele Leute waren. Wir haben dann am Tag eh schon zum Beispiel Winterberg, wann waren das, 2019, Autogrammstunden gemacht mit Sponsoren. Wir hatten, glaube ich, 6 Autogrammstunden am Tag oder waren es 5 und die waren auf 2 Stunden limitiert und wir sind einfach nicht fertig geworden mit den Leuten und dann waren natürlich ein paar Leute halt angepisst, dass die kein Autogramm und so gekriegt haben oder wenn ich dann mal auf dem Weg zu einem Start war, zu einem Downhill-Rennen, wo dann Leute angepisst waren, weil ich gerade kein Autogramm oder so gegeben habe, aber weil ich wirklich in einem Stress oder so war, gibt es bestimmt auch, aber...
Man kann es natürlich so, nicht einrechnen.
Na eben,
das ist halt bei so mir sagen auch Ding. Viele, ja, ich bin so arrogant. Ja, nein, du hast mich nicht gegrüßt. Das Ding ist natürlich, oft bist du,
ja.
Das ist selective hearing, selective seeing. Du bist in deiner Welt, du redest mit jemandem und ich nehme das oft nicht wahr. Erstens höre ich schlecht. Hat man letztens wieder in einem, ich war beim Ohrenarzt und er so, schießen Sie? Und ich so, nein, ich hasse Waffen. Also, Diskothek, bum, bum. Das war so ein älterer Frauenarzt. Ah, Frauenarzt, aber.
Ach so, zu dem gehst du mal oder was?
Nein, ich habe ihn nur als Frauenarzt verkleidet.
Okay.
Nein, Spaß. ich war beim Ohrenarzt und er schießen sie, bum, bum. Bum, sage ich, nein, Diskothek, bum, bum. Und da habe ich gesagt, nein, ich spiele Schlagzeug und ja, war halt schon mal auf der einen oder anderen Feier.
Ja.
Also passt auf eure Ohren auf, weil er hat mir prophezeit, mit 40, 50 wird mir das ziemlich am Nerv gehen. Okay. Let's see, ich hoffe halt auch auf die Technologie, dass die Hörgeräte zumindest kleiner werden.
Die werden immer kleiner,
ja,
da geht
absolut.
Schon, da geht schon was. Na, aber das ist eh immer so, weißt du, manchmal ist man halt wirklich abgelenkt mit den Gedanken und man sieht halt wirklich jemanden, dieses Marschus auch aufgegangen und dann grüßt ihn halt nicht. Ja.
Oder aber, man hört ihn nicht.
Ja, aber... Ja.
Nein. Sick. Ich wollte unbedingt noch auf Sick eingehen. Also aus Sick Series ist ja geworden, ich meine, das ist ein Monster. Ich glaube, es kann keiner mehr bezeugen als ich. Erstens einmal ist es so geil, was für Visionen du hast. Da kommt jetzt auch einiges. Wir befinden uns eigentlich mitten in der Weihnachtszeit. Es geht jetzt richtig los und wir haben, glaube ich, traue ich mich zu sagen, zum ersten Mal genug Stock. Aber was ist so deine neue Vision von SICK? Weil es ist ja nicht mehr SICK Series, es ist jetzt SICK. Du hast, glaube ich, die Markenrechte jetzt bei dir. Es ist, das Following ist unglaublich, fast 500.000 auf Instagram. Die Produkte sind super, super entwickelt von unserem Masters of Merch Team. Ja. Super Design, teilweise von dir, vom Stoiker, von Fabian, von der Sonja, verschiedenste Leute, die da wirklich dran arbeiten. Marius macht mega Edits. Wie geht's weiter mit? Also fangen wir mal an, wo ist ein SICK jetzt überhaupt erst für dich? Und
wo soll es hingehen? Ich glaube, für mich war es halt immer wichtig, nachdem SICK Series eigentlich als Video-Chapter ein bisschen abgeschlossen worden ist, war es trotzdem irgendwie wichtig, keine Ahnung, dass man das Ganze am Leben erhält, weil halt einfach so viele Leute nach wie vor interessiert waren, nach wie vor voll die Fans waren von der Brand, von der ganzen SICK-Thematik. Deswegen wollte ich das eigentlich nach wie vor eigentlich weiterführen. Für mich war aber klar, dass ich jetzt, nicht mehr in dem Stil, so wie es halt war, SICK Series, sondern weiterführen will, sondern dass ich das halt als getrenntes Kapitel einfach sehe. Und daraus ist eigentlich dann, SICK im Endeffekt entstanden. SICK als Brand, SICK als Marke. Weil das Kapitel halt abgeschlossen werden hat sollen. Und jeder eigentlich zu der Brand SICK gesagt hat und eher ein bisschen ein kleinerer Anteil waren dann immer quasi SICK Series, viele haben es tatsächlich als SICK betitelt. Deswegen war dann eigentlich der Move, okay, dass man sagt, okay, ist jetzt nicht mehr in dem Fall das wirkliche SICK Series, so wie man es kennt, sondern ist jetzt eigentlich das Chapter 2 SICK. Und da war für mich, für mich eigentlich klar, okay, ich möchte es eigentlich ganz gern, mit mehr Athleten ausbauen, wirklich wie eine richtige Brand halt einfach aufstellen. Also wirklich, man holt sich Athleten, coole Fahrer. Dadurch, dass ich, so stark in dem Bike-Netzwerk eigentlich drin bin und, die ganzen oder viele Rider kennen, viele, Nachwuchs, Talente irgendwie immer wieder mitkriege, war es halt natürlich cool, dass man da anfängt, so langsam so ein Team halt aufzubauen. Und das ist halt jetzt mittlerweile echt der Wahnsinn. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, ich glaube, wir sind bei 13, 14 Teamrider, wovon halt wirklich, jeder auf einen richtig wahnsinnig guten Level fährt.
Die SICK Crew, korrekt?
Genau, die SICK Crew, nennen wir das Ganze. Und Anfang vom Tomomi, der halt, so gut ist wie gemeinsam mit dem John, würde ich jetzt mal sagen, und gemeinsam mit dem Danny McCaskill die besten Street-Trial-Athleten zurzeit auf der Welt sind. Und dann, wir haben einen Vasek Kola, der elffacher Trial-Weltmeister zum Beispiel ist. Solche Leute dabei. Oder wir haben die Husos dabei, die gerade geisteskrank abgehen in der Freeride-Szene. Bernd Winkler, der jetzt vor kurzem auch Crankworks Slopestyle in Neuseeland damit gefahren ist. Also da sind halt so viele, gute Rider einfach dabei mittlerweile, dass es halt da richtig viel Spaß macht. Und das war immer so, mein Traum, solchen Leuten, auch wirklich solche Leute einfach zu unterstützen und einfach wirklich auch die Möglichkeit geben, deren Traum von Bike Rider auch leben zu können. Also wir, vielleicht, das ist auch mal, ein bisschen thematisiert wird, also wir unterstützen jetzt, also wir schicken jetzt den Leuten nicht immer nur, Bekleidung hin, den Athleten, und sagen, okay, ziehst du die Kleidung an und die sagen, ja, ist cool, sondern wir unterstützen die, zum einen auch finanziell, zum anderen mit Video-Edits, zum anderen, zahlen wir zum Beispiel Reisen, wie zum Beispiel für den Bernd, da haben wir zum Beispiel Neuseeland-Reise mitfinanziert und okay, solche geil, Sachen. Ne? Also das ist halt cool, wenn man da...
wahnsinnig teuer, nach Neuseeland zu
fliegen. Ja, genau.
Auch so heftig, Alter, 2 Wochen in Quarantäne.
Ja, das ist wahnsinnig, ja. Ja. Aber es ist halt eben cool, wenn man die einfach mit so einer Brand unterstützen kann und vor allem, wenn man schaut, okay, wo hat es gestartet und wo geht es jetzt so hin, ist halt wirklich, so eine coole Reise. Und ich glaube einfach, die langfristige Vision ist auf jeden Fall, dass man das auch weiter ausweitet. Wir haben jetzt nur ein paar Teamrider, die dazukommen. Und Da macht es einfach brutal viel Spaß mit solchen Leuten, die halt motiviert sind, das zusammenzumachen. Wir haben ein paar Pläne für Motocross-Gear, also ich bin ja passionierter Motocross-Fahrer, wie davor schon erwähnt. Und das war ja immer schon mein Traum, so ein eigenes Motocross-Gear eigentlich und Bekleidung zu kreieren. Da sind wir jetzt gerade dabei mit euch, Georgi, das zu konzeptionieren und all was Cooles auf die Beine zu stellen. Und ich glaube einfach, wo sich das so hinentwickelt, als, sagen wir mal, wie es angefangen hat, als Mini-Merch-Ding bis hin jetzt, sagen wir mal, zu einer richtigen Brand, die halt, ja, sagen wir, Produkte auf, sagen wir mal, ich würde jetzt mal, sagen wir mal, recht selbstbewusst sagen, auf einem besseren Level wie teilweise größere Brands wie, keine Ahnung, Nike oder sonstige große Brands haben, das einfach anbieten zu können, das ist halt schon echt cool und einfach, das Ganze. Die ganze Maschinerie, die dahinter steckt, ist brutal interessant und ist auf jeden Fall irgendwas, was ich, sage mal, da steckt hier echt sehr viel Herzblut nach wie vor einfach selber rein. Also ich bin ja bei jedem Drop mache ich, sage mal, immer noch viel selber, bin sehr involviert in das Ganze, weil es, glaube ich, einfach eins von den Sachen ist, wo ich ja brutal viel Interesse drin habe.
Ich sage immer, der beste Million-Line-Designer bis jetzt warst du. Ja, also Fabio, du hast echt orge Design-Skills. Du bist so ein Edgar Torronteras Pastrana-Typ und so. Also alles, was du angreifst, kannst du. Ja, schnell im Auto, ja, gut am Bike, heftige Design-Skills, schneiden und so kannst du auch. Das hast du auch alles selber gemacht. Und ich meine, so die Hands-on-Mentality ist halt wichtig.
Ich glaube halt, so immer die Themen, die mich halt brutal interessieren, da haue ich mir halt richtig eine. Und da sage ich mal, da, also bevor es nicht wirklich richtig gut ist, will ich sowas nicht irgendwie beenden. Und da bin ich halt sehr, wie sagt man, recht sehr zielstrebig. Und will halt, wenn ich irgendwas angreife, dann will ich es halt immer perfekt machen und ansonsten mache ich es eigentlich gar nicht. Oder ansonsten interessiert es mich nicht.
Ja. Ja. Also kurz auch zu den SICK-Produkten. Weil du gesagt hast, Top-Qualität, wir machen das ja mit unserer Firma Masters of Merch. Danke, dass du uns das seit Jahren vertraust. Wir haben übrigens heute die Verträge verlängert, in diesem Sinne.
Doch,
ich freue mich auf, ich freue mich auf ganz viele weitere Jahre. Danke auch an unser Team, danke auch an dein Team, dass die Zusammenarbeit so geil funktioniert.
Ja, das kann ich auf jeden Fall zurückgeben. Also das ist echt ist wirklich, wirklich top, wie ihr euch da entwickelt habt in der ganzen Zeit. Also das muss man ja auch mal sagen, nicht nur jetzt, sagen wir mal, sickern sich selber, sondern halt, sagen wir mal, ihr als Team, wie du davor schon erwähnt hast, mit den ganzen Schnittstellen, was da. Man kann sich das als Normaler gar nicht vorstellen. Man denkt sich so, okay, die Produkte, ich bestelle was und das wird dann rausgeschickt, aber was da alles dahinter steckt, von den ganzen Prozessen, von den einzelnen Handgriffen, das ist ja echt, also brutal komplex, da bin ich auch zu wenig drin, um das jetzt so detailliert zu sagen.
Bei der Menge wird es halt heftig. Also bei so vielen Mengen ist jede Abrechnung, Artikel, jedes Packen, jede Inventur, jeder Packer ist halt wichtig und wir sind halt eben nicht wie Amazon, also wir treten die Leute nicht mit irgendwelchen Zeitnehmungen und das da geht es halt wirklich heftig zu. Und handle das ganz gut, aber wirklich, also bei mir im Warehouse sind wirklich nur coole Leute und auch bei dir, die Vera, der Alex, der Marius, Alter, der Honne, ich meine, sind nicht nur coole Leute, sondern die wissen auch, wo es lang geht arbeitstechnisch und das ist ein Wahnsinn, aber aufs Produkt zurückzukommen, das sind, und dass die Leute sagen, vergleichen es dann halt auch oft mit irgendeinem Standard, Fruit of the Loom, Merch-Pulli und sagen, du, warum kostet das ein bisschen mehr oder so weiter und so fort. Qualität hat halt seinen Preis. Wir leiden natürlich auch unter der Inflation. Also man muss wirklich dazu sagen, jede Arbeitsstunde in den Produktionsländern kostet mehr, es kostet die Fracht mehr. Es wird, ich meine, wir sind hoffentlich am Ende einer Krise. Und die Produkte haben eigene Schnitte, Biobaumwolle, Veredelung bis auf die Öse, waschen sich eben nicht aus, sind gut eingepackt und so weiter und so fort. Und der Customer Service funktioniert. Also wenn wer ein kaputtes Produkt zurückschickt, kriegt das sofort ersetzt.
Genau.
Oder es reicht ein Foto, er braucht es eigentlich gar nicht zurückschicken. Und uns sind halt die Kunden wichtig und wir sind froh, dass du so viele Fans hast und dass die so brav einkaufen und jetzt mit der Wally Höll, mit dem Schäfchen, mit Camo & Crooked, mit Clemens Cordela, mit Darkfest, mit vielen anderen Firmen, vieles noch nicht spruchreif, aber es geht bergauf und das ist natürlich gut, weil je mehr wir verpacken, je mehr wir verschicken, je mehr wir produzieren, desto mehr lernen wir. Aber ich muss nochmal auf SIG die Motocross-Gear zurückkommen, weil ich bin...
Ja, das wird... Das, also, ohne Scheiß, auf das freue ich mich so brutal, wie schon auf lange, lange, lange nichts mehr.
Und in diesem Sinne, wir gehen kurz in eine Werbepause, weil ich muss pissen.
Ich muss auch.
Ja, perfekt. Great minds piss alike. Also wir gehen kurz pinkeln und we'll be back. So, herzlich willkommen zurück.
Servus.
Kaltgetränk. Shoutout an Brevi, der das immer so sagt in seinen tollen Moderationen. Ohne Brevi würden wir übrigens nicht hier sitzen. Der hat mich nämlich zum Mountainbike-Freak gemacht.
Zum was? Zum Mountainbike-Freak?
Zum Mountainbike-Freak.
Echt?
Absolut. Andy Brevi auch im SIG-Crew. Absolut, ja, Legende. Stimmt. Jetzt Gott sei Dank wieder am Bike.
Komplette Legende.
Also, herzlich willkommen zurück. Die Rapid-Viertelstunde des MOD Hangout-Podcast mit Fabio Wiedmer, Alpenrohr, absolute Legende, Herzensmensch. Und es gibt noch so viele Themen, aber wir werden es bald zu einem Ende bringen. Und wir waren bei, ich will den Namen noch nicht sagen, ich weiß noch nicht, ob wir es verraten dürfen, aber ich glaube eigentlich schon.
Ja.
Motocross-Gear.
Ah, Motocross-Gear.
Wie das Ganze heißt.
SIG Moto.
Oh, SIG Moto.
Das klingt schon so geil.
Alter, SIG Moto. Das ist Wahnsinn. Hoffentlich kommen ein paar Moto-Moms mit SIG Moto.
Hoffentlich.
Also SIG Moto, Wahnsinn, was du da umgesetzt hast. Ich muss sagen, ich war jetzt eben ganz viel in Saudi-Arabien und wir haben einen Werbespot für Jeep gedreht. Das heißt, ich war in den Emiraten, dann in Saudi. Und halt mega busy mit der Expansion. Und ich habe den Designprozess gar nicht mitgekriegt. Alter, ich habe heute die Designs gesehen. Es stellt mir die Haare auf, im positiven Sinn. Gänsehaut.
Ja, die
sind, du dir da wieder einfallen hast lassen.
Diese sind echt, also da bin ich echt selber richtig, wie sagt man, richtig gehypt davon. Das muss man echt sagen. Also ich war da echt, also gerade was SIG Moto angegangen ist, das sage ich mal, kommt so ein bisschen von meiner Kappe oder ist ein bisschen auf meinem Ding gewachsen, weil eben, wie gesagt, dadurch, dass ich Motocross fahre, wollte ich immer schon Moto-Gear eigentlich machen und haben jetzt, sage ich mal, eben gemeinsam mit euch halt auch Produzenten gefunden, die, sage ich mal, das Ganze auf einem richtig guten Level machen. Und ja, also da war im Designprozess selber sehr viel tatsächlich Design da zu dem Zeitpunkt, weil hin und wieder taugt es mir brutaler, da echt involviert zu sein und dann eben dein Team, sag ich mal, hat das Ganze dann ein bisschen verfeinert und sag ich mal, in eine richtige Grafik dann umgewandelt meine Ideen. Und ich glaube, also das, was man da rausbringt, das wird echt, das wird richtig, richtig cool.
Ja, es ist so geil, es schaut so geil aus und die Katze ist aus dem Sack, SIG Moto, es kommt eine Side Branch, eigentlich wäre eine fast eine zweite Brand, SIG Moto, mit Motocross Gear.
Genau.
Die sich gewaschen hat. Und man kann das aber auch zum Biken anziehen, oder? Natürlich.
Man kann es grundsätzlich natürlich zum Biken anziehen. Ich meine, die Hosen, sag einmal, würde ich auf jeden Fall jetzt sagen, dass die, sag mal, innen halt mit dem Leder verstärkt sind. Die sind jetzt, sagen wir mal, zu Biken natürlich nicht so angenehm wie jetzt. Sag mal, unsere Bike-Hosen, weil die sind halt echt, sag mal, von so einem Top-Level, wo die halt super angenehm sind. Das nicht, aber wie du schon sagst, also ist ein bisschen wie, gut, wie sagt man, ein zusätzliches Standbein eigentlich von SIG, was wir halt in dem Sinne voll gern so aufbauen wollen würden, wie halt, sag mal, den Bike-Sektor. Ich finde, es gibt da sehr viele Leute, die, sag mal, Bike interessiert sind, die am Motocross interessiert sind, einfach so, sag mal, den Action-Sport-Hintergrund haben, so wie es einfach bei mir ist. Und ich glaube, am Ende vom Tag, was ich mir halt einmal denke, wenn ich es halt, sag mal, selber gerne anziehe, wenn ich es cool finde, nur dann, sag mal, kann ich auch die Brand zu 100% verkörpern. Weil wenn ich jetzt anfange, sag mal, wenn ich mir da jetzt irgendwie, auf blöd Deutsch gesagt, ein Team holen würde, die das alles für mich umsetzen, da würden bestimmt Sachen rauskommen, und die würden mich gar nicht mehr einbringen, da würden bestimmt Sachen rauskommen, die ich einfach selber nicht cool finde. Und das ist eigentlich so immer mein Ansatz, dass die Sachen, die, sag mal, mit der Brand passieren, dass ich da, sag mal, zu 100% dahinter stehe, sowohl vom Produkt als auch vom Marketing, als auch von den Designs. Und nur wenn ich, sage mal, eben, wie gesagt, 100% dahinter stehe, nur dann kann ich das auch so verkörpern, dass das halt auch alles, sagen wir mal, glaubwürdig ist. Und wenn ich da nicht zu 100% dahinter stehe, dann will ich sowas einfach auch nicht machen. Und das ist also immer mein Ansatz, wo ich halt dann manchmal vielleicht zu viel Zeit in solche Kleinigkeiten investiere, wo sich jeder denkt, okay, eigentlich da oder da gibt es Leute, die, sagen wir mal, das machen sollten oder wo ihr genügend Leute habt. Aber ich bin halt tatsächlich manchmal eher ein bisschen perfektionistisch unterwegs und will halt wirklich jedes kleine Detail da cool haben. Aber das macht halt, die Details machen es halt auch manchmal für mich einfach aus.
Es kommen auch, sollten es die Covid-Lieferketten-Unterbrechungen, die wir Gott sei Dank gut überbrückt haben mit den in Europa produzierten SIG-Sachen, aber eben, es kommen Handschuhe, ja? Es kommen SIG-Handschuhe, endlich, Alter, das war so schwierig, dass du bist wirklich so ein Perfektionist, ja. Die Handschuhe machen Falten, ja, Alter, mach mal wie eine Schüssel mit deinen Händen, da sind auch Falten, lieber Fabio.
Ja.
Der Fabio, also es ist wirklich so, ja, also manchmal ist es echt schwierig, aber es zahlt sich dann aus, weil die Produkte haben sich echt gewaschen.
Ja, also spezielle Handschuhe, wie lange sind wir jetzt dabei? Also
sicher 3-4 Jahre.
Ja, da bin ich tatsächlich teilweise ein bisschen, sage ich mal, hart, weil... Ich meine, wir hätten natürlich...
Nur die Harten, Benny Korthaus hat mir gelernt, nur die Harten kommen in den Garten. Die Zarten müssen warten.
So ist es. Na, aber das ist ja gerade, weil sie bei den Handschuhen nicht mal hergehen können und irgendwelche normalen Handschuhe nehmen können und das dann halt zig draufdrucken und dann war es das. Aber eben, also was wir da oder ihr Zeit investiert dann, ich glaube, wir haben wirklich von jeder Brand, die es gibt, Handschuhe herbestellt. Also wirklich von jeder Brand, die es gibt, die Handschuhe machen, Handschuhe herbestellt und einfach zu schauen, hey, was fühlt sich am besten an, welcher Handschuh hat die Features, was kann der, wie fühlt sich der an? Und ich glaube nur so, sind wir, sagen wir mal, zu so einem Handschuh gekommen, wo man jetzt echt, sagen wir mal, was richtig Geiles entwickelt hat. Also da bin ich echt schon richtig happy damit. Ein paar Mini-Änderungen noch, aber da sind wir auf so einem guten Level, also wo ich echt sage, okay, so ein Handschuh habe ich selber noch nie gehabt. Und das, sage ich mal, irgendwo immer mal Anspruch, dass ich mir einfach denke, okay, das Produkt ist so wahnsinnig cool, dass ich keine andere Brand bevorzugen würde, zu tragen, außer die. Und das macht es halt irgendwo für mich aus. Und das will ich auch, sage ich mal, den Leuten eigentlich weitergeben, weil die will jetzt denen einfach keinen Scheiß verkaufen, sondern einfach, sage ich mal, Sachen, wo die sich dann auch denken, Alter, das ist wirklich richtig geil.
Ja, kann ich bestätigen. Die gesamte Produktpalette ist ein Wahnsinn. Wir haben, wie sagt man, Notizbücher, das SIG Trickbook, wahnsinnig geil. Wir haben Kalender, wir haben Trinkflaschen, Tassen, Socken. Alter, die Socken mit dem Orangen.
Und die sind geil.
So geil. Wir haben Sticker-Sheets, wir haben jetzt neue Rim-Sticker. Sind die schon draußen?
Ja, die sind jetzt rausgekommen, ja.
Bike-Frame-Protections, Hoodies, Windbreaker, Jacken sollten wir vielleicht mal wieder machen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von SIG gerne wieder mal, was euch noch fehlt an SIG-Produkten. Wir haben Schuhbänder.
Ja, wir haben echt
also
viel,
die man als Gürtel verwenden kann oder als Schuhband. Richtig, richtig, richtig geil. T-Shirts, Washed-Out-T-Shirts, Hoodies, Oversized-Hoodies, Ding. Die Jogginghosen. Ich reise nichts mehr anderes als mit SIG Jogginghosen. Ist natürlich super, wenn man zum Beispiel, ich hatte jetzt letzte Woche eine Blinddarm-OP, ist natürlich auch geil, wenn dann SIG gebrandet ins Spital kommst.
Ja.
Covid, komplett Covid isoliert und du kommst rein. SIG. Und überall steht SIG oben. Aber ja, echt, also echt ein Wahnsinn. Ich habe noch richtig viele Dinge auf der Liste stehen. Ich schaue jetzt hier gerade, ob wir noch irgendwas anschneiden sollen. Aber ich würde fast sagen, weil wir haben sonst auch noch was zu besprechen, wir müssen uns ein richtig fettes Black Angus Steak jetzt auch noch hier zubereiten. Wir wissen beide nicht, wie es geht, aber es wird schon klappen. Also was noch auf der Liste steht, Krypto, Vor- und Nachteile eines Superstars.
Krypto.
Rampage, some of his craziest stories, people he knows, the stair set of doom, shooting all the crazy clips, who's behind the scenes, what's next. Ich glaube, auf das Angehen sind wir noch 2-3 Stunden da. Wir können uns ja darauf einigen, dass wenn wir uns hier wiedersehen und es die Zeit erlaubt.
Dann können wir das fortfahren.
Dann fahren wir das fort. Vielleicht noch eine crazy Story.
Eine crazy Story.
Haben wir eigentlich irgendwelche gemeinsamen crazy Stories, die wir erzählen dürfen?
Dann wird es dann relativ kritisch oder relativ schwer dann schnell mal, gell?
Ja.
Lass uns mal überlegen.
Was haben wir denn?
Mir fällen nur viele ein, die man jetzt da besser nicht erwähnen.
Ja, ein Gentleman schweigt und genießt.
So ist es.
Aber wir lassen uns das einfallen bis zum nächsten Mal.
Ja, so können wir das machen.
Sollte, also zig Anregungen, zig Fragen und vor allem Input. Uns ist ja der Fan-Input wichtig. Es gibt den zig Members Club, gell? Der Newsletter, der SIG Newsletter, nur dass ihr wisst. Also wir wollten den Fabio überzeugen, wie die ganz großen YouTuber einen Members Club zu machen. Und für den Members Club Eintritt, also quasi Eintritt verlangen, Jahresabo und so weiter, damit halt es Special Dinge gibt, Meet and Greets, Livestreams, Verlosungen und so weiter und so fort. Und der Fabio, am Boden geblieben wie er ist, hat gesagt, nein, er will sowas nicht zahlend machen, weil das ist er seinen Fans schuldig, dass sie das gratis haben können. Ja. Was muss man jetzt machen, um im SIG Members Club zu sein?
Im Endeffekt gar nicht viel. Also wenn man auf die Homepage geht, dann poppt eigentlich das Fenster relativ schnell mal auf der Startseite und dann sich da eigentlich nur mit der E-Mail halt einloggen. Und dann kriegt man halt die ganzen Updates, kriegt Videos, Einblicke von mir, Livestreams, die man hin und da mal machen, weil die machen ja ansonsten, muss ich sagen, überhaupt keine Livestreams. Und die sind halt wirklich ganz exklusiv für die Leute halt da. Und da denke ich mir halt einfach so, ja, die, was ich halt, sag ich mal, ja, die halt wirklich Bock drauf haben, denen gebe ich sowas einfach total gern, dass die das einfach for free halt alles konsumieren können, weil eben mittlerweile ist halt wirklich so, dass die ganzen, eben wie du schon gesagt hast, die meisten Großen halt verlangen da irgendwie monatliche Abos oder sonst irgendwas für irgendwelche Dinge und dann schlussendlich vergisst sich eh da davon abzumelden und zahlt halt irgendwie Geld für ja, irgendwas, für nichts. Und das Modell irgendwie, keine Ahnung, also natürlich, glaube ich, kann man es gut ausbauen und dann, sage ich mal, natürlich Features auch reinmachen, wo man dann auch sieht, sage ich mal, okay, das zahlt sich ja aus und wo man dann natürlich auch was verlangen muss. Aber das war halt einfach so mein Ding, dass ich da einfach gesagt habe, du, ich mag ich einfach nicht und will das einfach for free halten für die Leute. Und,
ja, geiler Move, absolut geiler Move. Also ich kann nur allen Leuten mitgeben, Fabio ist ein geiler Typ, ich wünschte, man könnte ihn klonen. Damit
danke
alle mehr von ihm haben.
Kann zurückgehen.
Danke. Und ja, bestellt früh genug. Es ist, alle Logistiker sagen wieder ein Chaos zu Weihnachten voraus. Keiner will am Paketshop anstehen, vor allem nicht in Covid-Zeiten. Wir sind ready, wir sind aufmagaziniert im Warehouse. Wir sind von 2 Packer auf 5 Stück gegangen. Jetzt über die Weihnachtszeit, wir haben genug Ware, aber natürlich kann immer was ausgehen.
Ja.
Und bestellt früh genug für Weihnachten, macht jemandem eine Freude mit was Coolen von einem coolen Typen, was wirklich so nachhaltig wie möglich produziert ist und zeigt damit Flagge und repräsentiert einen Sport, der für den man 2 Bälle braucht und nicht nur einen wie beim Fußball.
So ist es.
Und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Fabio.
Ja, danke ebenfalls. Spaß gemacht.
Vielleicht mal wieder nächstes Adventures hier auf dem Podcast. Und sorry, dass es kein Video gab, aber das wird es auch eine längere Zeit nicht mehr geben. Wir haben vor, ein paar andere Formate zu machen, vielleicht mal mit mehr Leuten an einem Tisch zu sprechen und so weiter, weil es ist ja doch ganz lustig. Und ja, danke fürs Zuhören. Wir tun alle, solltet ihr Fabio noch nicht folgen, alle Links sind in den Descriptions.
Danke.
Irgendwas noch zu sagen von deiner Seite?
Danke für das nette Gespräch und ich wünsche jedem gute Zeit und ich hoffe wirklich, dass ich relativ bald wieder Videos machen kann und dass sich die Leute dann, sage mal, wieder mehr auf Video von mir anschauen können. In dem Sinn, danke dir nochmal, Georgi, für
sagen wir, alles, was du mit Demo Dida aufbaust und wie, ja, sagen wir, wie gut das auch mittlerweile funktioniert, die Zusammenarbeit zwischen uns. Und ich hoffe, dass wir, ja, dass wir bald wieder Shows machen können und dass ich da auch Teil von der Show wieder bin, wenn ich fit bin.
Voll. Ist auf jeden Fall der Plan. Der Stunt ist ja auch unfassbar. Wir haben noch nichts released. Also, wenn ihr glaubt, die letzte Scherensteiger-Aktion war heftig, passt auf, was jetzt kommt oder kommen wird.
Ja.
Aber bitte helft, diese Pandemie zu bekämpfen und passt auf euch und die anderen auf. Ich hatte zweimal Covid und es ist nicht lustig. Und
ja, das stimmt.
Es sind halt leider Dinge total blockiert wie die Events. Aber wenn man gemeinsam zusammenhaltet und auch versucht, sich irgendwie nicht zu spalten,
so ist es.
Dann wird das was. Und in diesem Sinne, see you in the next episode. Und danke, lieber Fabio.
Danke dir. Servus, Leidl.
Servus, Leidl.
Ciao.